Wer von euch hat auch Lust gekriegt, heute Nachmittag zu töpfern? Ich habe zuletzt getöpfert in meinem Leben, das war in der Grundschule. Und gestern war ich, weil ich ja Predigt vorbereitet habe, und gestern waren wir im Ertelszentrum, Center, und da gibt es so einen Bastelshop, da gibt es alles Mögliche im zweiten Obergeschoss. Und da stand ich vorm Ton gestern und mir gedacht, soll ich nicht? Da habe ich überlegt, ich habe aber keine Töpferscheibe. So. Ich habe, auch in der Grundschule hatte ich keine Töpferscheibe, dementsprechend sah dann auch mein Getöpfertes aus. Jeremia geht in das Haus des Töpfers. Er schaut sich das an, wie der Töpfer arbeitet, weil Gott ihm den Auftrag gibt dazu. Und ich lese euch mal diese paar Verse vor. Jeremia 18, die ersten sechs Verse lese ich vor. Das Wort des Herrn erging an mich, an Jeremia. Er sagte zu mir: Geh hinunter zum Haus des Töpfers, dort wirst du hören, was ich dir zu sagen habe. Ich ging hin und fand den Töpfer bei seiner Arbeit an der Töpferscheibe. Wenn ihm ein Gefäß unter den Händen misslang, dann machte er aus dem Ton ein anderes, ganz wie er es für richtig hielt. Da erging das Wort des Herrn an mich. Er sagte: Kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso machen wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid auch ihr in meiner Hand. Heute geht es um etwas, was die Matthias, kannst du dann die Präsentation noch anmachen? Der Matthias hat heute doppelt den Job hier hinten, weil unser Beamer-Mann aufgrund von Krankheit ausgefallen ist. Dankeschön, genau. Jeremia soll in das Haus des Töpfers gehen, um zuzugucken, um zu sehen, wie der Töpfer arbeitet. Aber eigentlich soll Jeremia vor allem hören, nämlich was Gott ihm zu sagen hat, was Gott in sein Leben reinspricht. Es gibt so einen schönen Satz von Antoine de Saint-Exupéry, ihr kennt den alle, man sieht nur mit dem Herzen gut, aus dem kleinen Prinzen. Was für ein schöner Satz. Und wisst ihr auch, wer den sagt in dem Büchlein? Der Fuchs sagt den genau. Die Geschichte, ich erzähle es nur ganz kurz, aber es ist sehr schön. Der kleine Prinz hat eine Rose bei sich in seinem Garten. Eine Rose. Und die ist wunderschön. Und er pflegt die und er hegt die und er liebt diese Rose über alles. Und dann verlässt er ja seinen kleinen Planeten und kommt dann irgendwie auf so einen anderen größeren Planeten und läuft an einem Garten vorbei und der Garten ist. Das ist ein Rosengarten, der ist voll mit also Tausende von Rosen. Und er sieht diese Rosen und im ersten Moment ist er total enttäuscht, weil er hat gedacht, er hat eine einzigartig wunderschöne Rose und so eine Rose gibt es sonst nirgends auf der ganzen Welt. Und dann sagt oder der Fuchs und er, die erkunden dann, was es damit auf sich hat und sie begreifen. Diese eine Rose, die ist deswegen so wertvoll, weil der kleine Prinz so viel Zeit rein investiert hat und so viel Liebe. Deswegen ist diese eine Rose so einzigartig und viel einzigartiger als die anderen tausend Rosen in diesem Garten, die alle viel weniger Beachtung kriegen. Und so begreift der kleine Prinz auch, dass er diesen Fuchs getroffen hat und dass dieser Fuchs einzigartig ist und wunderbar, weil es der Fuchs ist, den er, der kleine Prinz, gezähmt hat. Und so ist in unserem Leben auch, dass die Dinge, die wir anschauen, auf die wir uns fokussieren, die wir lieben mit dem Herzen, die wir mit dem Herzen sehen, die bekommen eine Bedeutung. Mit dem Herzen zu sehen ist nicht objektiv. Wir sehen ja oft gerne objektiv oder kriegen das in der Schule so beigebracht, dass wir objektiv versuchen und jeder hat am Ende die gleiche Meinung. Kennt ihr das noch aus dem Schulunterricht? Am besten sollte jeder Deutschaufsatz ungefähr gleich sein. Und wehe, du schreibst was Eigenes, also das habe ich manchmal nicht verstanden. Ja? Ich habe mich da echt, hab mich da reingedacht in ein Gedicht zum Beispiel, einen Text, und dann schreibst du was und danach sagt der Lehrer, nee, das stimmt gar nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das Einzigartige, was wir sehen mit unseren Augen. Und dadurch, dass wir so objektiv mit den echten Augen alles so anschauen und bewerten, wir bewerten ganz viel, dadurch entgeht uns manchmal die Hauptsache, das Wesentliche. So ging es auch dem Volk Israel damals, wenn wir das Buch Jeremia so durchlesen, das ist ziemlich heftig. Gott ist auch ganz schön enttäuscht von seinem Volk. Das Volk Gottes hat damals so eine Idee gehabt, irgendwie. Die Idee war, wir sind ja sowieso Abrahams Kinder. Ist ja wurscht, was wir machen, wie wir es machen. Wir haben ja auch andere Götter und so. Ja, das ist nur so nebenbei, das macht auch Spaß. Aber wir sind ja unterm Strich, sind wir immer auch noch Abrahams Kinder. Gott kann uns gar nichts vorwerfen, weil sie haben gesagt, das Gesetz, das ist ja dem Mose gegeben, aber die Verheißung an Abraham, die war ja schon früher. Die gilt ja viel mehr. Was ja auch stimmt, da haben sie auch recht. Die Verheißung an Abraham gilt viel mehr als das Gesetz. Aber dann haben sie sich so zurückgelehnt und gesagt, das läuft ja gut bei uns, passt doch so, wie es ist. Und sie haben überhaupt nicht gesehen, in welchem tiefen Dreck sie drin waren. Wie schuldig sie sich gemacht haben, welche Götter sie angebetet haben. Und sie haben ihren eigenen Gott vergessen und haben dann ein ganz komisches Mischding gemacht. Gott hat sich ja dieses Volk rausgesucht, weil er sagt, ihr sollt mein Volk sein und ihr sollt an mir kleben. Ja? An euch, an diesem Volk Israel will ich der ganzen Welt zeigen, wie ich bin, wie liebevoll, wie treu, wie genial ich bin. Und deswegen hat er von ihnen auch manches verlangt, aber vor allem hat er ihnen ganz viel geschenkt. Und sie haben gedacht, das können wir uns bei anderen Göttern vielleicht auch holen, so ein bisschen zumindest. Und dann sagt Gott in Jeremia 16, Vers 18, und man müsste diesen ganzen Kapitel 11 bis 17 mal durchlesen, das sind echt harte Sachen, die Gott auch sagt. Er sagt, für diese Schuld werden sie mir voll und ganz büßen. Ich erlasse ihnen nichts. Merkt ihr, was sie denken? Uns kann gar nichts passieren. Gott sagt, ich erlasse ihnen nichts, keine einzige Sünde. Sie haben mein Land entweiht mit ihren abscheulichen Götzen, die unrein sind wie Leichen. Überall haben sie ihre widerwärtigen Götterbilder hingestellt. Das Volk Israel hat Scheuklappen. Sie sehen das gar nicht. Sie sehen nicht, wie Gott über sie denkt. Sie wollen das auch gar nicht wissen. Und der Jeremia, der war so dazwischen gestanden, zwischen Gott und dem Volk. Er hatte beide gern. Und er hatte einen, Entschuldigung das Wort, aber einen beschissenen Job. Echt krass. Er hatte einen Job, dass er da vermitteln musste. Aber das Volk Gottes, sie wollten das gar nicht hören. Oder die haben sich das angehört und haben gedacht, so ein Schwachsinn, was der von uns will. Der will uns nur ein schlechtes Gewissen machen. So, das ist so ein, ja, der gibt ja immer so Leute, die sehen in allem alles schwarz, alles schwierig, alles schlimm. Dabei ist doch alles gut, passt doch. Und jetzt schickt Gott diesen Jeremia in das Haus des Töpfers, weil er ihm was zeigen will. Weil er ihm eine Perspektive geben will, die die Scheuklappen wegnimmt und den Blick weitet. Man könnte auch sagen, es ist eine Perspektive von ganz weit oben auf die ganze Geschichte. Die fehlt uns oft, diese Perspektive von oben, weil wir sind ja immer mittendrin in unserem Leben. Ja, aber die Perspektive von oben ist mal spannend, die anzuschauen. Machen wir heute. Jetzt ist er dann in diesem Haus des Töpfers und sieht, was da so vor sich geht. Und Tonwaren, muss ich mal gucken, ob ich schon weiterklicken kann. Das habe ich noch vergessen. Die Blindheit des Herzens. Das ist das Volk Israel, ja, die einfach blind sind, die nicht mit dem Herzen sehen. So, im Haus des Töpfers. Und Jeremia beobachtet so, was passiert. Tonwaren waren ja damals noch, sogar noch wichtiger als heute. Alles war aus Ton gemacht eigentlich, also alle Aufbewahrungsgegenstände. Plastik gab es damals meiner Kenntnis nach nicht. Und Metall viel zu teuer. Da kann man Waffen draus machen oder so, aber das für Töpfe zu nehmen, also Gott natürlich für Töpfe schon, aber für Aufbewahrungssachen, ja, wo ich meine Oliven reinlege und mit Olivenöl, Zitrone und Salz und das dann mal ein halbes Jahr liegen lasse, ja, oder Wein oder was auch immer. Aufbewahrung in solchen Tongefäßen. Deswegen brauchte man die. Der Töpfer war absolut wichtig. Der hatte einen total wichtigen Job. Teller hat man damals auch schon aus Ton gemacht und heute macht man es immer noch aus Ton oder Keramik, das sind alles auch so Lehmgemische letztendlich. Ich kenne mich da nicht aus, aber. Und jetzt lesen wir, was Jeremia da sieht und begreift. Wir lesen nicht alles, was er sieht, weil er hat dem Töpfer ja auf die Finger geschaut. Aber was ihm aufgefallen ist, ist dieser eine Moment, nämlich als der Ton, als dieses Tongefäß, was der Töpfer da gebaut hat, was entstanden ist, dann irgendwie ist was schief gegangen, es ist misslungen und dann hat er das zusammengemanscht und wieder von neuem angefangen. Das ist das, was Jeremia beobachtet, weil, warum ist das jetzt wichtig, wichtiger als alles andere, was wir vorhin auch gesehen haben, wie der Töpfer arbeitet und so, weil Gott jetzt zu ihm spricht und ihm sagt, ja, da schau genau hin. Und ich will mit euch drei Dinge angucken, die Jeremia begreift. Das erste ist, Israel ist nur das Rohmaterial Gottes. So wie der Ton. Der Ton ist nur der Ton. Der Töpfer arbeitet damit. Was der Töpfer damit macht, das ist ganz dem Töpfer selber überlassen. Und welcher Gegenstand am Ende im Brennofen landet und welcher nicht, das bestimmt allein der Töpfer, der am Ende sagt, ist gut geworden oder ist halt nicht so gut. Oder mal klarer ausgedrückt, der Ton ist nicht fähig, in Form zu kommen. Keine Chance. Wie will der Ton das bitteschön bewerkstelligen? Er kann sich nicht selber formen, sondern er liegt ganz in der Hand des Töpfers. Der Töpfer ist der Schöpfer. Punkt. Und wenn der Töpfer eine Tasse formen will, dann formt er eine Tasse. Und wenn er einen Teller machen will, einen Teller. Und wenn ihm einfällt, während er die Tasse macht, ich mache doch lieber einen Teller, dann macht er einen Teller. Es ist allein seine Entscheidung. Der Ton hat kein Mitspracherecht. Niemand würde den Ton fragen oder kein Töpfer, na, wie hätten Sie das heute? Wie hätten Sie das gerne heute? Der Ton kann sich keine Gestalt geben. Israel ist nicht self-made man. Baue mir mein Leben, wie es mir gefällt. Auch wenn die Israeliten das denken, das ist die große Spannung in dem Text, sind sie doch am Ende einfach nur das Rohmaterial in der Hand Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Einzige, was der Ton kann, wisst ihr, was das Einzige ist, was der Ton kann? Ja, geformt zu werden, aber was er aus sich selber kann, ist austrocknen. Mehr kann er nicht. Das wäre jetzt ziemlich ernüchternd, wenn wir auch mal sagen, wir könnten das ja auch mal aufs eigene Leben übertragen und sagen, aha, ich bin nur das Rohmaterial in der Hand Gottes. Ich bin nichts, Gott ist alles. Wir müssen aber noch mal ein bisschen weiter gucken in dem Text, was nämlich was Jeremia auch begreift ist, das sind sehr begabte Hände, die den Ton hier formen. Der Töpfer, der kann das, der hat sein Handwerk, ja, der hat es gelernt, der ist das sehr begabt. Wenn ihm ein Werkstück misslingt, dann knautscht das zusammen zu einem Klumpen und fängt wieder von vorn an. Warum das so ist, wissen wir nicht. Was da schiefgegangen ist, keine Ahnung. Steht auch nicht im Text, ob der Töpfer irgendwie vielleicht einen schlechten Tag hatte und es nicht ganz so gut gelaufen ist oder was auch immer. Aber scheinbar hat Jeremia das mehrfach beobachtet. Es entsteht was, es misslingt. Vielleicht war es auch ein sehr schwieriges Werkstück, was da zu entstehen hatte. Aber wenn es misslungen ist, hat es zusammengeknatscht und dann wieder neu von vorne angefangen. Warum macht der Töpfer das? Warum zerstört er immer wieder sein eigenes Werkstück? Was ist das für ein Töpfer? Ist der gemein? Ist das ein Zerstörer-Töpfer? Ein Töpfer will das Beste aus dem Ton rausholen. Ein Töpfer hat die Idee, mit diesem Stück Ton mache ich was ganz Besonderes, was Schönes. Und erst wenn ich sage, jetzt ist es schön genug, dann kommt es in den Brennofen. Vorher kann er immer wieder neu dran arbeiten. Der Töpfer hat eine Leidenschaft und ein Herz für dieses Stück Ton. Und vor allem für den Plan, den er im Kopf hat, was am Ende daraus entstehen soll. Der Töpfer würde niemals sagen, das Ding ist jetzt misslungen, schmeiße ich den Ton weg. Viel zu schade. Das ist Ton, mit dem kann man was anfangen. Der ist gut. Der Töpfer würde wieder von vorne anfangen. Genauso ist Gottes Plan mit seinem Volk immer schon ein guter Plan gewesen. Gott würde niemals sagen, das Volk, das nervt mich, das werfe ich jetzt mal weg. Auch wenn er diesen Gedanken vielleicht manchmal so heimlich gedacht hat, was mache ich mit diesem Volk? Es ist schwierig, wirklich schwierig. Die machen, was sie wollen. Die tanzen mir auf der Nase rum oder sie hören nicht auf mich und so. Meinen Kindern ist auch manchmal so. Ne? Dann will man mit ihnen was sagen, kommst du bitte zum Zähneputzen? Das sage ich das erste Mal liebevoll, beim zweiten Mal noch liebevoller, beim dritten Mal schon nicht mehr so liebevoll. Und nach dem 10. Mal, wenn ich platzt irgendwann die Hutschnur. Er sagt, du kommst jetzt zu mir, jetzt wird Zähne geputzt. Und so hat Gott auch gelitten, aber er hat immer diese Liebe und diese Leidenschaft zu seinem Volk, er hat ihn nie losgelassen, weil er ist ein Töpfer. Ein Töpfer liebt das Rohmaterial, mit dem er arbeitet. Und am Ende kommt ein Gefäß raus, was dem Töpfer gefällt. Jetzt kommen wir zu dem dritten. Und das ist auch spannend, weil es misslingt. Das ist eine riesige Spannung. Weil auf der einen Seite ist das Rohmaterial, mit dem gearbeitet wird, der Ton kann ja nichts. Und auf der anderen Seite ist da dieses Volk Israel, die ganz schön sperrig sind, die ihren eigenen Kopf haben. Der Ton, der sich windet unter den Händen des Töpfers und sagt, ich will aber nicht, lass mich in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding. Der Ton des Rohmaterials wird lebendig. Das ist so das Auffallende in diesem Text. Und so geht der Töpferprozess schief. Es gibt verschiedene Gründe, warum es schief gehen kann. Das eine ist, der Töpfer hat einen schlechten Tag. Kann aber auch sein, dass der Ton nicht so gut ist. Das Material, die Konsistenz, ist der Ton zu hart? Kann man schlecht bearbeiten? Ist er zu weich? Dann hast du vielleicht ein schönes Gefäß und dann kommst du hin und knautscht oder dann bricht irgendwie bei einer Tasse oben der Dings da, der Rand irgendwie nach unten weg. Irgendwie. Also kann verschiedene Gründe haben, warum so ein Prozess schief geht, warum der Töpfer das zusammendrücken muss. Was auch immer der Grund ist für das Misslingen, ist ja auch völlig egal. Weil der Töpfer sagt einfach, ist mir egal, ich mache wieder neu. Ich fange wieder von vorne an, bis es am Ende perfekt ist. Und der Töpfer kann das, er muss sich dafür nicht rechtfertigen, vor niemandem, vor niemandem. Und wenn der Töpfer zerstört, dann ist es immer ein Neubeginn für ein neues Werkstück. Dann ist es wieder eine neue Chance, dann geht es wieder von vorne los. Der Töpfer macht es nicht aus Spaß und guter Laune. Und im übertragenen Sinn auf Israel, Gott will ein Volk mit lebendigen Herzen, die ihm dienen, die mit ihrem Herzen bei ihm sind, die ihn lieben, die sich von ihm leiten lassen. Er will Menschen, die den Nachbarn wahrnehmen, die nach links und rechts gucken, die Unrecht nicht dulden, die das nicht aushalten. Ein großes Problem des Volkes Israel und ich glaube jeder Nation, die es auf dieser Welt gibt. Dass wir Unrecht oft dulden und tolerieren oder auch machtlos sind dagegen. Gott will ein Volk, das umdreht, das umkehrt. Ich möchte euch das mal vorlesen. Der Text geht nämlich noch weiter. Einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen oder zerstören will. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid. Und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen und fest einpflanzen will. Wenn dann aber dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen hatte. Sag also zu den Leuten von Juda und den Bewohnern Jerusalems, so spricht der Herr. Ich mache einen Plan gegen euch und bereite das Unglück vor, das ich über euch bringen will. Kommt doch zurück von eurem verkehrten Weg. Ändert euer Leben und Tun. Das ist der Kernsatz in dem Text. Ändert euer Leben und Tun. Aber sie werden antworten, daraus wird nichts. Jetzt bekommt der Ton wieder in den Mund, fängt an zu sprechen. Daraus wird nichts. Wir werden unsere eigenen Pläne ausführen und so böse und starrsinnig sein, Achtung, Ironie, gell? Wie es uns gefällt. Ha. Scheuklappen, das Volk Israel sieht nicht, wie Gott über sie denkt, wer sie sind in Gottes Hand, dass sie nur das Rohmaterial sind. Dass sie sich eigentlich nur fügen müssten, könnten, dürften unter die liebevollen Töpferhände Gottes. Und spüren und wahrnehmen diese weichen Finger, die sich um diesen Ton Klammern und dieses leichte Drücken an der einen oder anderen Stelle, sanft, aber klar, und sich formen lassen, sich verändern lassen von diesem Gott. Aber Israel ist in einer Trotzphase. Mach ich nicht, will ich nicht. Der Ton windet sich. Der Ton versucht, das einfach zu ignorieren, dass sie Rohmaterial sind. Sie tun so, als könnten sie das selber machen und als würde Gott das schon alles tolerieren, das passt schon. Vielleicht bist du jemand, der Jesus noch gar nicht so recht kennt und der noch nicht so recht weiß, aber du merkst irgendwie, er zieht dich. Dann will ich dich einladen. Warum lässt du dich nicht ziehen? Wenn Gott so ein Töpfer ist, der es gut mit dir meint, mit deinem Leben, der seine Hände liebevoll um dich legt, der dir nicht schaden will, der dein Leben so führen will, dass es gelingt, wie auch immer das ausschaut, gelingendes Leben, fragt mich nicht. Aber er ist der Töpfer und er weiß es. Dann möchte ich dich einladen, such dir jemanden hier, den du kennst, oder geh zu mir, komm. Und wir beten miteinander und du gibst Jesus dein Leben und fängst das Leben mit ihm an und beugst dich unter diese Hände, die es gut mit dir meinen. Das ist die schönste Einladung, die es gibt. Und vielleicht lebst du schon lange mit Jesus, aber merkst, ja, es läuft vielleicht manches nicht so rund. Und das sind Lebensgewohnheiten, irgendwas, was nicht passt. Und Jesus spricht dich genauso an. Und mit diesem Satz, ändere dein Leben, weil wir immer wieder dazu aufgefordert sind. Ja, Jesus ist gekommen und hat gesagt, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben, geht andere Wege. Weil auch wir als Christen uns verrennen in die und die und jene Richtung und Jesus uns immer wieder zurückrufen muss, immer wieder zurückholen muss, einfangen muss zu sich. Dann mach es genauso, such dir jemanden, bete mit ihm. Oder such dir jemanden, der dich begleitet auf einem Weg, wo du sagst, da muss eine Veränderung her. Ich mag das so nicht mehr leben. Ich mag aus der Krise rauskommen. Und Gott ist gut. Exkursion in die Töpferwerkstatt. Das war für den Jeremia ganz spannend. Da so hinzugucken und zu sehen, dieser Gott, der kann machen, was er will. Der ist völlig frei, er ist ein Töpfer, er schafft sich, was er will. Aber die Leidenschaft liegt darin, dass das Werkstück gelingt. Ich finde es wunderschön zu wissen, Gottes Hände liegen um mein Leben. Gottes Hände liegen um unsere Gemeinde. Und die Christen in Deutschland, mache ich mir manchmal Sorgen. Die Christen in aller Welt. Und er hat einen guten Plan. Er ist der Töpfer. Lass uns einen Moment still sein, bevor wir in den Lobpreis gehen, Uta. Ja, wir singen noch ein mega schönes Lied miteinander. Lass uns einen kurzen Moment still sein.